Hast du dir als Unternehmer schon mal die Frage gestellt, was wäre, wenn deine Maschinen stehen würden, dein Personal vielleicht krank ist oder der Server vollständig ausfällt? Wie hoch ist deine tägliche Burnrate? Wie lange kannst du einen solchen Zustand überleben? Wenn du dir diese Frage noch nicht gestellt hast und neugierig geworden bist, dann solltest du den nachfolgenden Podcast hören.
Techs in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Alle sprechen davon, dass du vom Selbstständigen zum Unternehmer wachsen musst. Aber bist du wirklich bereit zu leiden und zu ernten? Wir sind Andi und Bernie, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater und allem voran Selbstunternehmer. Und wir zeigen dir Wege auf, um dein Business kaufmännisch planvoll auf Erfolgsspur zu bringen. Aus der Sicht und mit der Erfahrung von zwei Kanzleiinhabern, die diese Transformation im eigenen Unternehmen selbst gemeistert haben und viele Mandanten bei diesem Weg begleiten, währenddessen wir die Steuern machen. Lass dich inspirieren, wie das Notwendige mit dem Gewinnbringenden vernetzt werden kann. Aus einer Hand. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Techs in Tacheles.
Ja, dann herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Techs in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Und heute wollen wir euch mal mit in unsere Situation von vor ungefähr 3 oder 4 Wochen nehmen, als wir nämlich als unser IT-Partner einen Cyberangriff hatte und wir uns da ziemlich eine kurze Zeit lang haben ziemlich verloren gefühlt haben. Und weil uns das dann tatsächlich doch auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge verschafft hat, dachten wir, wir wollen euch einfach mal an dem Learning, was wir daraus erlebt haben und bekommen haben, teilhaben und haben uns gedacht, dafür machen wir einfach mal einen Podcast.
Wie ging das los?
Das ging los mit dienstags morgens. War witzig, durch den Umbau hier musste ich um 7 in der Kanzlei sein. Und da schrieb die Ramona, weiß ich noch genau, irgendwie 6.57 Uhr, ich komme nicht auf den Server. Dachte ich, okay, wer weiß, 7 Uhr. Vielleicht ist da noch, läuft da irgendwie noch eine Wartung oder sowas, was eigentlich hätte nicht gehen dürfen, aber vielleicht ist das mal so, dauert es was länger, machst dir ja erstmal keine Gedanken. Und dann, glaube ich, ging das so Juli um 7:30, 7:45 einer, 8 Uhr einer und irgendwann dachte ich so, okay, nach einer Stunde, 1,5 Stunden, das ist ja komisch, dass da überhaupt keiner draufkommt, weil ne, allein dieses Verbinden mit einem Server, um da eine Eingabe zu machen, ging ja schon nicht. Und da dachte ich, okay, hier stimmt irgendwas nicht, das darf normalerweise, weil wir haben ja auch so ein Online-Versprechen oder ein Arbeitsversprechen, so und so viele Tage im Jahr muss das Ding dann online sein. Und da habe ich gesagt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann haben wir, glaube ich, bis Mittag alle Vertröstung gesagt, wenn ihr irgendwas anderes zu tun habt, dann macht das erstmal. Und dann ging über, ich glaube, so über den Tag weiter, ging es dann so, dass, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Septa schon nachmittags telefoniert habe, mit der anderen Kanzlei, die auch bei Convotis sind. Zumindest abends, ich glaube um 18 Uhr oder so, habe ich dann den Sven, unseren Kundenverantwortlichen, angerufen und der hat dann gesagt, ja, da ist irgendwas, was passiert, so richtig Wording gibt's da, ne, ein externes Wording gibt's da noch nicht, hier ist auf jeden Fall irgendwas passiert, was nicht normal ist.
Ich glaube, die wussten zu der Zeit aus dem eigenen Laden selber nicht, da war wahrscheinlich nicht, der größte Maulkorb der Geschichte, da war noch keiner nicht, oder doch, die werden das schon gewusst haben, aber die waren sich ja Tragweite dessen bewusst, ja, was das bedeutet, wenn ein IT-Dienstleister, vielleicht müssen wir das für die Zuhörer da draußen an den Geräten einmal kurz erklären, das ist quasi jemand, ja, ein IT-Dienstleister, weil ich habe das bei unseren Mandanten gemerkt, die haben, als wir dann informiert haben, ja relativ schnell auch, hier, wundert euch nicht, wir können gerade nicht arbeiten, also hier ist gerade im technischen Zeitalter das passiert, was früher war, mir ist das Lager oder das Archiv abgebrannt. Das ist so ein Status.
Oder zumindest die Tür zu, ich komme nicht ran.
Ich komme nicht rein. Also es ist ja weder ist hier was gehackt worden, noch ist die DATEV, in dessen Rechenzentrum ja all unsere Daten und all unsere Mandantendaten liegen. Also weder die noch wir, sondern der dazwischenstehende Dienstleister ist angegriffen worden, der unseren Server im DATEV-Rechenzentrum hostet. Genau. Ja, das war erstmal wichtig, das rüberzubringen. Ja, wer ist das hier überhaupt? Also unsere Tür da rein war zu, wenn man so will.
Ja, auf den, die haben uns das ja in dem Webinar so erklärt. Die haben quasi sowas wie einen Management-Server, über den managen sie die ganzen Kunden-Server, die dann bei der DATEV fliegen, in deren Rechenzentrum. Und diese Management-Ebene, die war gehackt worden. Und und das muss man sich auch mal vorstellen, also da kann man, den beiden kann man nicht genug Respekt zollen, haben wohl zwei Mitarbeiter, weil die eine 24-7-Betreuung haben, nachts um 4 Uhr, 3.55 entschieden, hier stimmt irgendwas nicht, und haben dann alle Kundenserver, also ne, das andere System, runtergefahren, damit es jetzt nicht überspringt. Und wenn ich mir das überlege, du bist dann da nachts 4 Uhr, was weiß ich, was guckst du fertig, ich weiß ja nicht, was die da machen, ne, aber da kommt eine Meldung, genau, und dann musst du entscheiden, ich glaube, es waren 3000, Server runterzufahren. Also quasi das ganze operative Geschäft des Dienstleisters runterzufahren, weil ein Fehler, also da musst du schon Coronis haben. Oh, ne?
Auf den Knopf drückst du auf jeden Fall mit Puls.
Korrekt. So, und weil das passiert ist, hatten jegliche Kundensysteme keinen Schaden genommen, beziehungsweise wurden keine Daten kompromittiert. Und allein dessen konnten die auch in dieser ganz kurzen Zeit von 4 Tagen dann auch, weil sie die Management-Ebene nachgebaut haben und über irgendwie so ein Workaround auf die Kundensysteme kamen und die dann scannen konnten, nach 4 Tagen wieder quasi an den Start gehen. Und das, da haben wir, und um da vielleicht mal vorne anzufangen, da haben wir sehr viel auch über Unternehmertum gelernt, würde ich mal so sagen. Also, ja, wolltest du sagen?
Es wurde einmal vor Augen geführt, wie schnell dann die Tür zu ist und man dann halt nichts mehr tun kann.
Ja.
Und damit meine ich jetzt nicht, ja, das war mir ja schon immer klar, wenn ihr so digital arbeitet, wenn hier einmal der Strom ausfällt, sondern dann fängst du ja auch mal kurz an zu googeln und siehst mal, wie viel da gerade gehackt wird, wer alles so steht, und in Straßen oder in öffentlichen Ämtern steht dann sowas ja auch mal 2-3 Monate.
Ja.
So ein Thema, der ist uns auch kurz mal warm geworden, als die erste Info rumflog, stellt euch mal irgendwie so auf 4 bis 8 Wochen ein. Okay, dann haben wir auch ein Problem.
Ja, und dann vielleicht nimmt das dann auf, weil du sagst, wie war die Abfolge? Wenn du so eine Info bekommst, dann musst du dir erstmal überlegen, okay, wenn du jetzt 4 Wochen nicht arbeiten kannst, was passiert dann? In unserem Fall, so eine FIBO oder sowas, also Finanzbuchhaltung oder auch Lohn, da hätte man zur Not irgendwie über ein Elster-Zertifikat, was natürlich online gehostet ist, wo wir die Zugangsdaten zu haben, hätte man im Notbetrieb Umsatzsteuervoranmeldungen schätzen können. Wir hätten auch die Löhne in gewisser Weise, haben wir die Mandanten angerufen und gesagt, komm, wenn alle Stricke reißen, wir kriegen die Lohnabrechnung nicht hin, dann machen wir das mit, ne, überweist den Vormonatsbetrag, irgendwie sowas. Also es gibt schon Sachen, die man in gewisser Weise machen kann, aber theoretisch hätten wir am Ende des Monats keine Rechnung schreiben können. Und dann habe ich mit der Versicherung beziehungsweise mit deren externen Dienstleister gesprochen für einen Notfallplan. Und die haben dann, die erste Frage war, wie lange können Sie diesen Status aushalten, liquiditätsmäßig, und wann gehen bei Ihnen die Lichter aus? Und da habe ich auch mal gedacht, wir sind ja...
Da hast du mich erstmal angeguckt wie eine Kuh, wenn es donnert.
Ja, da habe ich auch gedacht, okay, das wird jetzt wahrscheinlich so 2 Monate gehen können, 2,5, dann ist aber auch komplett vorbei. Ne? Dann muss man auch den ordentlichen Banker oder die Bankerin an der Hand haben, die auch mal vielleicht sagt, gut, wenn der Dispo jetzt durch ist, dann muss ich vielleicht auch nochmal 10, 20, 30.000 Euro dann nochmal überziehen können. Aber irgendwann geht's nicht mehr, ne?
Da wäre mir aber sehr heiß geworden bei der Länge. Also ob man das wirtschaftlich dann da so viel Speck auf den Rippen hat, ja, das, ne, mit einer guten Bank möglicherweise, aber irgendwann gehen ja auch die Mandanten weg. Also wenn dann im 2., 3. Monat da keine Löhne abgerechnet werden, also die Sache, die man dann sofort merkt,
ja,
dann kriegst du ja auch den Reputationsschaden gar nicht mehr abgewandt. Ich würde behaupten, das ist relativ vernünftig gelungen, und man hat auch gemerkt, dass wir wirklich sehr, sehr nachsichtige und nette Mandanten haben, die das einfach verstanden haben, dass wir hier gerade ein Problem haben, was wir jetzt selber nicht in der Hand haben, und dass wir da ein ganz gutes Krisenmanagement drauf hatten, die Leute durchzutelefonieren und Schreiben aufzusetzen zum Handout an die Mitarbeiter. Ja, und dann am Ende ja das Glück hatten, dass wir dann nicht über Wochen oder Monate gesprochen haben, sondern Gott sei Dank nur über 4,5 Tage. Aber das hat einem vor Augen geführt, dass man so manche Sachen mal... Ja, ich meine, dass ein Unternehmer, ich bringe mal ein anderes Beispiel, sich um eine vernünftige Berufsunfähigkeit Gedanken, also auch ein Unternehmer oder der erst recht, das hat man irgendwie so auf dem Schirm, also dass man so in case of Fälle absichern sollte. Oder was passiert, wenn da mal der oder die eine umkippt, gehen dann direkt die Lampen aus, oder gibt es einen Plan B? Und da haben wir gemerkt, an der Stelle ist ein Plan B schwierig, oder das hat man so nicht auf der... Also ich hatte das nicht so auf der Pfanne, dass das so eine reelle Bedrohung ist. Ne? Wahrscheinlich lacht jetzt jeder ITler und sagt, der kleine Naivchen da, aber da war ja ganz schnell mal die Lampen aus.
Man muss vielleicht, Andi, wenn ich unterbrechen darf, vielleicht also 2, 3 Schritte zurückgehen, weil Also erstmal, was die den Angriff generell aus angeht und was da die betroffene Zahl angeht. Also es waren, damit ihr meine Vorstellung bekommt, bei diesem IT-Anbieter sind roundabout 700 Kanzleien. Von wie viel gibt's? 40.000 oder sowas. Aber 700 Kanzleien. Die wiederum haben 15.000 User und die haben, und das war genau um diesen blöden Termin, 2,7 Millionen Lohnabrechnungen zu fahren. Und wenn man jetzt überlegt, ich weiß jetzt nicht gerade, wie hoch unsere Erwerbsbevölkerung in Deutschland ist, aber nehmen wir mal an, wir haben 40 Millionen, die arbeiten könnten. Wenn man das dann überlegt, vielleicht noch ein paar, die dann irgendwie selbstständig sind und sowas. Gut 4, 5, 6%, die dann da betroffen sind, das ist natürlich auch wirtschaftlich, nicht nur für die 700 Kanzleien, sondern für den Standort Deutschland, das kann ja schon teilweise bedrohlich sein. Und das ist auch was, und da komme ich nochmal auf das, was du eben sagtest, das hat man in letzter Zeit öfter gehört, das ist auch was generell hier wirtschaftssystematisch problematisch werden kann. Ne? Also, dass hier tatsächlich es Vereine gibt oder Gruppen gibt, die deutsche, ich sag mal, Infrastruktur bedeutende Targets sich auswählt und angreift, um da tatsächlich auch wirtschaftlich was, eine Problematik zu erzeugen. Und das ist schon, das darf man, und das war mir auch lange Zeit nicht klar, das darfst du nicht von der Hand weisen. Ne? Du hast eben das Beispiel mit der Behörde oder mit den zwei Behörden genannt. Also hier kommt wirklich was auf uns zu. Und bei aller Freude über Digitalisierung, da wäre ich, und dann bin ich bei deinem zweiten Punkt, man muss sich darüber klar machen, dass da effektiv Bedrohung entsteht und herrscht. Und als dann im Webinar kam, das haben die uns erklärt, dass der Angriff, der kam über außen, klar, aber über ein Kundensystem. Das heißt also auch, wenn ich die Digitalisierung in den Himmel hebe, man muss sich darüber im Klaren sein, man muss Sicherheit schaffen. Punkt.
Gott sei Dank, vielleicht muss man sagen, das eine ist ja die politische Bedrohung, ne? Also ja. was ein ganz großes Thema dann ist, was man auch schwer zu packen kriegt. Ganz, ganz plastisch und greifbar ist es, je sensibler Daten sind. Das hat man ja gesehen, wie schnell das hektisch wurde bei uns, mit der Art an Daten, die wir haben und mit den fristbehafteten Job, den man da macht. Das ist ja auch ein unfassbares Geschäftsmodell für Kriminelle.
Ja.
Daten verschlüsseln, hier ist ein Passwort gegen Kohle, Feierabend, auch wenn man das nicht darf. Wir haben ja mittlerweile ja auch gelernt, dass man da nicht kooperieren darf und dergleichen. Das passiert natürlich genauso. Und das wird auch immer weiter so passieren, dass man vielleicht mal appelliert zu sagen, nicht nur bei Berufsunfähigkeitsversicherungen oder Notfallplänen zu überlegen, sondern vielleicht als Teil des Notfallplans mal zu überlegen, wie lange halte ich das denn aus, wenn ich auf einmal keine, also es gibt ja Betriebe, die sagen, ja, dann bin ich mit einem Gartenlandschaftsbauer gesprochen, der hat gesagt, das stört mich nicht.
Ja, so, ja klar. Da, ja.
Aber ich glaube, es gibt nicht nur Steuerkanzleien, die sagen, also wenn ich keine Technik habe, dann ist Essig.
Ja, vielleicht muss man es auch, wenn man es jetzt in zwei Richtungen denkt. Ich glaube, das eine ist definitiv das, was du gesagt hast, das Risiko minimieren durch eine Rückversicherung, dass der Notfallplan ist oder die BU-Versicherung oder was auch immer. Das andere ist aber, glaube ich, auch sich von vornherein resilient aufzustellen. Ne, und da bin ich jetzt wieder bei uns und deshalb meinte ich auch wegen der unternehmerischen Entscheidung. Es kostet uns ja mega viel Kohle jeden Monat, diese Infrastruktur zu bezahlen, zu betreiben. Aber, und das war ja auch von vornherein seit 7 Jahren immer das Bestreben, wir stellen uns hier das Ding hin, wo wir meinen, das ist das Beste, was wir für das Geld kaufen können. Und nimm da auch Zusatzkosten in Anspruch über die, ich sag jetzt mal, ne, die Virenprogramme, die lokal bei uns laufen oder Trojaner etc. rausfinden. So, und das hat ja dazu geführt, dass wir eine der ganz wenigen Kanzleien, also eine von 40%, die überhaupt bei Geiger sind, die das schon alles umgestellt hatten, die ja tatsächlich mit, ich sag mal, den Office-Programmen, die Azure gehostet waren, tatsächlich weiterarbeiten konnten. Wir konnten telefonieren, wir konnten E-Mails schreiben, das ging ja alles. Und das meine ich mit resilient aufstellen. Wenn ich mein Unternehmen betreibe, dann muss ich zwar so einen Risikofall mal überlegen und durchdenken, aber vielleicht, sage ich schon, vielleicht minimiere ich allein durch mein Doing, so wie ich mich aufstelle, das Risiko generell. Und wenn man dann so einen Peak drin hat, dann hat man immer noch mal eine Versicherung oder einen Notfallplan.
Vor allem ist mir da auch noch mal viel klarer geworden, was das bedeutet, da einen starken Partner an der Stelle, Klammer auf, yes. Starke Partner kosten im Unternehmerischen immer
Geld.
Am meisten oder zumindest sehr viel Geld. Sonst würden sie es dafür nicht machen. Als mir unser DATEV-KV eine Story erzählte, wie sowas ausgeht, wenn nicht ein Konvotes, du sagst gerade Geiger, das ist ja, gehört zu der...
Ach ja, Entschuldigung, ja, stimmt.
Der, der Konvotes hat Geiger ja übernommen. Also wir reden da vom Gleichen. Sondern wenn da jemand angegriffen wird, der nicht den Server im Datenrechenzentrum stehen hat, sondern irgendwo anders, im schlimmsten Fall bei sich selbst. Und es gibt ja auch noch und nöcher Kanzleien, wo der Server im Haus steht. Und da würde ich behaupten, wenn da ein Angriff passiert, die Power hat man nicht so schnell, wie jetzt Convotis in dem Fall, da in 0,x die absoluten Profis zusammenzuziehen, um das Problem so schnell wieder zu lösen. Also die haben dann ganz andere Standzeiten, wenn sowas passiert. Oder die Daten sind wirklich final weg, wie in dem Fall. Und dann musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, als ein Kumpel von mir sagte, ja gut, was ist denn jetzt am Ende passiert? Ihr müsst ja nur die Daten nachbuchen. Das stimmt, aber stell dir mal ein Schiff vor, was Volllast fährt, schon längere Zeit. Wann sollen wir das denn nachbuchen? Also das ist, die Arbeit ist ja nicht weg. Ja. Je länger das steht, desto mehr ist der Arbeit. Wir können eh schon nicht aus den Augen gucken. Spätestens seit Corona-Hilfen, Grundsteuern und dergleichen. Das ist ja nicht einfach, was soll man der Mannschaft hier sagen? Ab jetzt 16-Stunden-Schichten, 24 oder 7-Tage-Woche. Das klappt ja nicht. Ne? Die Arbeit ist ja einfach nur dann nicht gemacht. Und selbst in so einem Fall wie unserem schon, reden wir ja über zig hundert Stunden, die dann einfach mal wegfallen, so kurz vorm Weihnachtsgeschäft.
Gibt's Besseres, ne?
Klammer auf. Das war mega schnell, wie die das wieder in den Griff bekommen haben. Nicht auszumalen, was da passiert wäre, hätten wir schätzen müssen. Das hätte man gar nicht abarbeiten können.
Ja. Was können wir denn jetzt für unternehmerische Learnings über unseren Case hinaus noch anbringen? Du hast hier in die Vorbereitung reingeschrieben, Unternehmer und Testament. Was wolltest du damit sagen?
Wir sind doch immer unvorbereitet. Das ist so ein paar Sachen, da guckt man relativ automatisch und schnell hin. Das war mein Thema eben mit der Berufsunfähigkeit. Also irgendwas muss ich für mich, das ist aber immer für mich selbst, ne, dafür sorgen, dass wenn mir was passiert, dass es dann im Privaten weitergeht. Aufs Unternehmerische übertragen, dass es so einen Notfallplan gibt. Also nicht, ich bin der irgendwie alle Passwörter bei mir im Hinterkopf hat und wenn ich mal umfalle, steht so eine ganze Bude still, sondern es gibt wie so einen Notfallkoffer und dergleichen. Da gucken ja auch Banken schon mal hin, ob solche Prozesse gibt. Dann haben wir irgendwann mal so eine These aufgestellt, à la, wer ein gewisses Alter im Unternehmertum erreicht hat mit Family und allem und sich noch nie Gedanken über ein Testament gemacht hat, der hat hat sowas von mangelnder Ernsthaftigkeit. Das ist super fahrlässig, an der Stelle nicht mal weiterzudenken. Und da ist vor 3 Wochen bei mir zumindest im Kopf eine Perspektive dazugekommen, die ich vorher da so deutlich noch nicht hatte. Ja, dass man versucht zu überlegen, was ist denn, wenn ich hier mal eine Woche, 2, 5 stehe? Was passiert dann? Habe ich eine Versicherung, die den monetären Schaden abfängt? Habe ich einen Plan, dass mir die Kunden nicht weglaufen, dass mir die Mitarbeiter nicht weglaufen? Und jetzt auf uns, unseren Case bezogen, ich fand das ganz beruhigend zu merken, dass es einen Weg vorbei, also wir hätten ja weiterarbeiten können. Wir waren ja im Lohn schon, hatten wir schon Plan B, da quasi einen Weg vorbei an dem gehackten, an den gehackten Convotis ins Datenrechenzentrum, um zumindest an der Stelle schon mal weitermachen zu können. Es gäbe einen Plan B.
Mhm. Ja, was auf jeden Fall das, was du jetzt gerade genannt hast, oder vielleicht könnte man ein bisschen grifffester noch im Bereich so Notfallplan dann nochmal drüber gehen, weil ich glaube, jeder versteht nicht so genau, was kann der Notfallplan sein? So dieses, was dieser IT-Dienstleister, der Dienstleister von Heiß Cox da mit uns besprochen hatte, war ja auch innerhalb des Notfallplans, ne? Ich sag mal, was ist mit der Stromerzeugung? Haben sie Strom? Also so könnte man jetzt nicht auf unseren Fall bezogen, sondern für einen Unternehmer, ne? Haben sie irgendwo ein kleines, was weiß ich was, eine Batterie oder einen kleinen Stromerzeuger, dass sie zumindest ihre Rechner am Laufen halten können? Oder wer ist in welchem Fall alles entscheidungsbefugt? Ne? Also wer kann mit der Bank sprechen? Ne? Das verschwimmt so ein bisschen mit dem, was du sagtest, mit Unternehmer und Notfallplan oder Ordner, Passwörter, aber dass man sich so quasi sein tägliches, was man als Unternehmer selber tut, einfach mal von oben betrachtet und sagt, okay, an welcher Stelle brauche ich oder hab ich auf jeden Fall die einzige Information, bin ich der Einzige, der etwas ausführen darf, auch rein rechtlich, oder kann ich vielleicht auch nur als Einziger, dass man das weiß, wenn man sich auf einen selber bezieht, dass man dafür irgendwo einen Plan, eine Lösung hat Und dann umgekehrt noch weitergedacht, von mir aus gibt es den Unternehmer jetzt, der hat nichts, also fällt nicht um oder wird irgendwie vom Auto angefahren, sondern wie kann der mein Unternehmen dann noch stillstehen? So, bei uns war das jetzt die IT. Theoretisch könnte ja auch die DATEV ausfallen, ne? Rein hypothetisch, aber ne, was ist denn jetzt mit dem Bau, was weiß ich was, der Baufirma, was passiert denn da? Wird kein Diesel geliefert, kann kein Bagger mehr. Irgendwie sowas, ne, dass man überlegt, welchen Fall gibt es, den ich dann mit welchem anderen Fall lösen muss.
Ja, im größeren Stil ist das ja durchaus auch passiert bei der Frage, ob wir noch gar weiter Gas kriegen. Also was
ja, genau, sowas.
Was wir mit einer Produktion, wenn auf einmal die Energie nicht mehr gewährleistet ist,
ja,
und dergleichen. Also das
und der Schreiner hat keinen Strom, weil irgendwas passiert. Nehmen wir mal an, der Bagger haut das ist ja nicht total an den Haaren herbeigezogen, das kann ja wirklich passieren. Oder bei uns sind jede Internetleitung funktioniert nicht.
Also wie bei einem Privaten nach der Flut bei uns jedes zweite Haushalt spätestens sich einen Generator gekauft hat.
Genau.
Um darauf reagieren zu können. Also mir hat das klar vor Augen geführt, erstens die Bedrohung, die liest man nicht nur irgendwo in der Zeitung, sondern die ist vor der Tür. Und wenn das passiert, fängt man sich mal an, ne, dieses wie lange überlebt ihr das von der Liquidität, sich da mal Gedanken zu machen. Das tut schneller weh, als ich das erstmal so, klar, das mag naiv klingen, aber ich zumindest hatte mich auf den Kern jetzt, die Kiste steht, hatte ich mich nie so beschäftigt. Und in dem Moment, wo man sich damit beschäftigt hat, merkt man erstmal, okay, also wenn hier alle Gehälter, alles weiterläuft, dann geht das aber auch rapide bergab. Und da muss man gar nicht, ne, dann darf man sich gar keine Gedanken darüber machen, dass das jetzt so lange steht wie in den ganzen Straßenverkehrsämtern, wo gerade die Karren nicht mehr angemeldet werden können. Ne?
Ja. Das ist vielleicht
eine Bedrohung, die sofort dann existent ist.
Und wenn du das jetzt noch einen Schritt weiter oder vielleicht in eine unternehmerische Entscheidung oder Fragestellung ummünzt, dann könnte die ja auch sein, wie viel Liquidität halte ich denn auch tatsächlich vor? Ja, also fahre ich immer ein bisschen mit, was weiß ich mal, mit durchgedrücktem Gaspedal und überziehe mit 50 km/h eine Linie.
Immer Blech.
Immer, genau. Oder sagst du auch, ich kuppel vielleicht mal in den dritten zurück und leg mir mal 50 irgendwo hin.
Ja, dann guck ich jetzt mal in meine Police, ob das überhaupt abgesichert ist.
Das fand ich auch
ganz witzig, dass wir ja nicht in die Police gucken konnten, weil wir nicht auf den Server kamen und dann quasi, wir haben das ja noch auf Papier gelernt, quasi rückwärts in den Ordner ablagen und dann irgendwann die Police gefunden haben, aber was ungefähr noch wussten, dann was abgeschlossen haben und dann einmal kurz gejubelt haben, als wir gesehen haben, dass der Case bei uns drin ist, der das abdeckt. Ich habe aber auch mitgenommen, der wird das jetzt abdecken, aber wenn das ein minimal länger gewesen wäre, wäre schon Ende gewesen, weil die auch dann sehr schnell, also erstens haben die wie jede Versicherung eine SB drin und zweitens ist dann die Schadenshöhe auch relativ überschaubar. Ne? Also das ist mir dann jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass man da möglicherweise mal nachsteuern muss, also dass man zumindest auf der einen Seite sich dagegen absichert und dass dieses Cyber-Risk-Police nicht als irgend so ein, das braucht kein Mensch aufgefasst wird, sondern dass das real ist. Und genau hingucken, ob der Fall, an dem man, also die Flanke, an der man selbst möglicherweise offen ist oder wo man angegriffen würde, dass die aber auch in der Police mit drin steht. So wie es bei uns jetzt zum Glück der Fall ist.
Und auch daraus gelernt, Versicherungssummen immer mal zu aktualisieren, was du eben sagtest, ne?
Ja.
Also gerade die sich ja an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen orientiert oder hier in einem Hausrat oder sowas, ne, und dann mal eine große Investition getätigt und auf einmal unterversichert zu sein, das kann auch sinnvoll sein, sich das alle ein, zwei Jahre mal anzuschauen.
Ja, sonst brauchen wir nicht nochmal.
Nee.
Das Thema, das war hektisch. Sehr hektisch und am Ende gut zu wissen, dass man auf die richtigen Partner gesetzt hat.
Definitiv. Ich glaube, das war es auch schon, ne? So was, so was wir so mitgenommen haben. Mal gucken, ob sich jetzt irgendwann die Versicherung mal meldet. Ne? Aber
das sind die auch über alle Berge. Ja. Mehr Cyberangriffe hatten wir in den letzten 4 Wochen nicht. Ne?
Alles gut.
Darf auch so bleiben.
In diesem Sinne,
macht's gut.
Bedanken wir uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.